Hallo, hier ist Chris Bolkendahl von Grave Digger und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Eine neue Folge Pommesgabel steht an und hallo und herzlich willkommen zum Podcast von powermetal.de. Ihr habt es schon am Intro gehört, dass ich heute nicht ganz alleine bin, denn mit dem heutigen Gast habe ich ein absolutes Aushängeschild des deutschen Heavy Metals mit an Bord und ehrlicherweise kenne ich jetzt bis auf Rage keine andere Band, die in solch einer Regelmäßigkeit tolle und authentische Alben an den Heavy Metal Fan von heute bringt. Und wir sprechen über Gravedigger. Egal ob alt oder jung, wenn man sich mit schwermetallischen Klängen und oder Konzeptalben auseinandersetzt, dann stößt man einfach unweigerlich auf die Jungs und darum ist es mir eine ganz, ganz große Freude, ja, Chris, Sänger und Kopf von Gravedigger, herzlich willkommen zu heißen. Hallo Chris.
Hallo Marcel, heute absolute Premiere, erster Podcast mit 60 Jahren. Auch mal ein neues Medium ausprobieren, wird auf jeden Fall geil.
Das auf jeden Fall. Wie geht's dir denn?
Mir geht's eigentlich blendend, sag ich mal. Nur leider unserem Schlagzeuger geht's im Moment nicht so gut. Der hat sich leider mit Corona infiziert. Und daher müssen wir eigentlich mehr oder weniger, ich glaube, das erste oder zweite Konzert unserer Karriere absagen am nächsten Wochenende. Das ist das Rock for Animal Rights. Und da, weil das auch ein ganz geiler Grund ist, also dieses Festival zu spielen, sind wir natürlich extrem enttäuscht darüber. Aber Corona ist ein Arschloch, das wissen wir jetzt alle, macht von niemand Halt. Und da geht die Gesundheit absolut vor.
Ja, leider. Gibt es denn Möglichkeiten, das Konzert nachzuholen?
Vielleicht 2023, sag ich mal, ne? Aber jetzt im Rahmen dieser Tournee oder so wird das nicht funktionieren.
Mhm. Mein Lieber, ich habe gerade mal gezählt oder vorher noch mal gezählt mit Symbol of Eternity, das am 26. August über Rock of Angels Records erscheint, steht das sage und schreibe 21. Gravedigger Album in den Startlöchern, wenn man jetzt mal so die Early Years dazu zählt. Und egal, ob wir es jetzt nur mit Konzeptalben zu tun haben, über Schottland, der Artus-Sage oder der Nibelungen-Sage, oder es ganz normale Alben sind, in Anführungszeichen, wie Return of the Reaper oder Healed by Metal. Die Qualität eurer Alben ist durch die Bank weg sehr, sehr hoch und auch die Live-Shows, die sprechen eine deutliche Sprache. Erst jüngst wieder das Rock Hard Festival. Bis heute aber auch unvergessen der 2010er-Auftritt vom Wacken Open Air. Aber heute schauen wir ein wenig auf das Symbol der Ewigkeit. Mein Lieber, Ende Mai 2021 erschien mit Fields of Blood der dritte Teil eurer Highland-Reise. Wie haben es denn Fans generell aufgenommen, dass ihr musikalisch zum dritten Mal schottischen Boden betreten habt?
Ich glaube, die fanden es ziemlich geil. Eigentlich konnten sie nie genug davon bekommen, sag ich mal.
Ja.
Und es ist auch immer, sag ich mal, mehr oder weniger die Art und Weise, wie man das den Leuten dann verkauft, ne? Wir hätten es natürlich jetzt auch als Abklatsch produzieren können, aber wir wollten genauso wie Tunes of War oder The Clans Will Rise Again dem Ganzen doch wieder eine eigene Note aufdrücken.
Mhm.
Zumal ja zwischen den einzelnen Alben ja schon Jahrzehnte mehr oder weniger dazwischen liegen. Genau, und das fanden die Leute einfach geil. Mhm. Dudelsäcke, ich glaube, davon kriegen sie nicht genug. haben wir ja gesehen beim Rock Hard Festival. Und jetzt auch letzte Woche auf dem Rock Hard Festival. Da waren noch ein paar mehr Pfeifer dabei.
Mhm.
Und jetzt in Wacken sollen es eigentlich noch mehr sein. Ich glaube, dann sagt, wird man uns eine Menge Geld bieten müssen, um nochmal mit Dudelsäcken auf die Bühne zu gehen. Nein, das ist einfach ein Riesending.
Mhm.
Und wir haben halt die Chance mit diesen Jungs aus Hamburg, das zu machen. Und das ist eine einmalige Erfahrung. Wenn man hört, wie die sich warm spielen hinter der Bühne, dann weiß man, warum der Dudelsack ein Kriegsinstrument war. Und der Feind bei dem Hören des Dudelsacks dann stiften gegangen ist, sag ich mal. Nee, also die Leute haben sehr gut aufgefasst. Man sieht immer noch auch bei Amazon, da fließen immer noch die Alben ab, wird immer noch verkauft. Und die Leute lechzen nach den Songs live. Ich meine, so viel konnten wir ja noch nicht spielen dazu, zu dem Album. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ein neues Album am Start.
Ich hatte auf jeden Fall, ob jetzt 2010 oder jetzt 2022, 12 Jahre später, absolute Gänsepelle, wenn ihr da mit Dudelsäcken auf der Bühne wart. Und für dieses Album jetzt, Symbol of Eternity, da liegen quasi jetzt 25 Jahre zwischen, quasi wenn man so den ersten Teil Anführungszeichen und jetzt eben den Nachfolgerteil dazu zählt. Für dieses Album hat sich jetzt im Hintergrund einiges bei euch verändert. Zum einen ist es das erste Album, das ihr bei Rock of Angels Records veröffentlicht habt, nachdem ihr ja auch viele Jahre bei Napalm Records war. Wie und wieso kam denn der Wechsel zustande?
Wir waren immer sehr glücklich bei Napalm. Der Deal ist dann allerdings ausgelaufen mit Fields of Blood. Und das weiß ja jeder selber, dass Napalm natürlich auch eine Menge neue Bands einkauft. Das ging ja da los mit Hammerfall, Powerwolf und das sind natürlich alles größere Bands als Gravedigger und man fällt im Ranking, sage ich mal, schon ein bisschen weiter zurück. Ne? Als wir damals angefangen haben bei Napalm, da waren wir jetzt so die Top 5 und jetzt sind wir so, was weiß ich, irgendwas zwischen 20 und 30 oder so. Die machen immer einen guten Job, aber man merkt natürlich schon, dass auch für diverse Größenordnungen der Bands da natürlich eine andere Schublade aufgemacht wird. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach mal was anderes ausprobieren. Und dann kam Lia hier von Mystic Prophecy. Der Sänger meinte, guck da mal bei Rock of Angel Records, ich bin da auch mit Mystic Prophecy. Ja, und Akis Kosmidis, der Labelchef, hat mich dann einfach überzeugen können. Und da sind wir jetzt mal die Nummer 1 und ich denke, er wird jetzt nicht so viel Neues einkaufen, dass wir in den nächsten 5 Jahren da im Ranking weit nach hinten fallen werden. Und da sind wir auch ganz glücklich, dass wir mal wieder bei dem Label die Nummer 1 sind. Und schauen wir mal, wie das alles so sich angeht. Im Moment läuft das alles klasse. Ne? Jeder gibt Gas. Wir freuen uns natürlich, da mit denen zusammen jetzt mal das erste Album zu veröffentlichen.
Absolut. Also ein frischer Wind, komplett durch Gravedigger und auch diesem neuen Label Rock of Angels Records. Was ich auch sehr interessant fand, es gab auch eine Veränderung bei den Aufnahmen. Ihr habt ja jetzt auch viele Jahre in den Principal Studios aufgenommen, da habe ich euch ja auch mal besucht. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt, oder dass du besser gesagt, den Mix und das Mastering der Scheibe in den Graveyard Studios selbst übernommen hast?
Ja, das ist eigentlich, hat eigentlich so zwei Sachen. Einmal wollte ich nach all den Jahren, ich habe ja jetzt 40 Jahre lang auf Monitor und Mischpulte gestarrt als Beisitzer, sag ich mal. Und habe mir gedacht, ich möchte das eigentlich mal selber machen. Und dann kam die Pandemie und da hat man natürlich auch viel Zeit gehabt. Und ich habe dann hier mein Studio aufgerüstet und habe mir im Prinzip auch von Jörg nach wie vor sehr, sehr gute Freunde. Auch immer viele Tipps geholt und gefragt und er hat mir Sachen gezeigt und natürlich auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und dann habe ich mit 2 kleineren Bands angefangen, meine ersten Produktionen. Das war einmal Warwolf und Veritatis, die ja auch im Underground da relativ rührig unterwegs sind, sag ich mal. Und das waren meine ersten beiden Produktionen. Dann kam schon relativ schnell Gravedigger, ne? Und da habe ich gedacht, Und habe dann aber auch sehr viel Herzblut, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Habe so eigentlich so beim Mix und Master wieder eigentlich so fast 2,5 Monate investiert, Tag und Nacht mehr oder weniger. So wie das natürlich als Künstler ist, der sich selber mixt, kam dann auch immer mal zwischendurch mal die Zweifel, kann ich das überhaupt und geht das, wie wird das draußen ankommen und so. Und es gab einfach Leute, die mich immer wieder bestärkt haben. Ganz zum Schluss bin ich da mal eingebrochen, sag ich mal, so richtig. Und habe gedacht, na, das klingt doch alles scheiße, ich muss das woanders mastern lassen, ich kann das nicht und so. Ne? Hab das dann in die USA geschickt, hab das dann in den USA mastern lassen. Und dann kam es zurück und habe ich dann den Leuten vorgespielt, haben die alle gesagt, Alter, das klingt ja total scheiße. Dein Master, das klingt doch richtig geil, mach du das doch selber. Ne? Und dann haben die Leute mir einfach nochmal positiv bestärkt, dass meins eigentlich viel geiler klingt als das aus USA. Ja, dann habe ich das USA-Ding, habe ich natürlich teuer bezahlt. USA ist immer teuer. habe das dann in die Tonne gehauen, habe das als Lehrgeld verbucht und habe dann mein eigenes Master gemacht. Ja, und das ist, was ihr heute hört, das kommt von meinem Schreibtisch und aus meinem Mischpult.
Also hättest du dir durchaus zu Recht mehr zutrauen können am Anfang und auch etwas mit breiterer Brust auch an das Mastering gehen können.
Ich wäre natürlich gerne mit breiter Brust sagen, heute gehe ich mit breiter Brust, sage ich mal, raus und sage, ja, ich habe das gemacht. Ich habe es gemixt und gemastert. Habe ja auch schon jetzt mehrere Sachen gemacht und habe auch Sachen in der Pipeline auch wieder. Und heute brauche ich mich da jetzt nicht mehr verstecken. Bin jetzt zwar kein, wo ich denke, hey, ich kann alles oder so. Ich muss mich weiter da reinfuchsen in die ganze Materie. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und da bin ich stolz drauf und ich finde, das Album klingt richtig amtlich.
Ja, ich finde, dass das Album brutaler klingt, als man es eventuell so in den letzten Jahren gewohnt ist. Man hatte so in den letzten Jahren auch mit Fields of Blood hatte man so seinen gleichbleibenden Klang, der war gut. Und das jetzige, das klingt durch vielleicht die Corona-Zeit, vielleicht auch durch den Wechsel jetzt von den Studios, klingt es einfach so wesentlich bissiger. Und auch im direkten Zusammenhang oder im direkten Vergleich mit Knights of the Cross noch wesentlich brutaler, düsterer und härter. Dazu gerne gleich, aber kann man denn Symbol of Eternity als regulären Nachfolger von Knights of the Cross sehen oder erzählt das Album eher eine andere Geschichte über den Tempelorden?
Ich sag mal so, Knights of the Cross war ja ein Album, was so wirklich so die Historie beleuchtet hat, ne? Mhm. Und Symbol of Eternity geht da einen ganz anderen Weg. Ich habe das Ganze von der anderen Seite mir angeschaut. Die Legenden, die Mystik, die Spiritualität, die um die Templer geherrscht hat, das ist eigentlich so die Essenz von Symbol of Eternity, was ja eigentlich schon der Titel sagt. Es sind viele Geschichten, die nicht belegbar sind. Wie viele Geschichten rund um die Templer einfach nicht bewiesen sind. Mhm. Ja, die Mystifizierung der Templer war ja dann auch bis zu der Auflösung relativ weit fortgeschritten, sage ich mal. Und damit beschäftige ich mich eigentlich. Ne? Mhm. Ich wollte im Ganzen noch mal mehr so diese Metal-Kompatibilität mitgeben. Ne? Und daher gehe ich natürlich da schon, was die Legenden angeht, ans Eingemachte. Und auch, sagen wir mal, am Cover, da benutzen wir jetzt den Gral, den Heiligen Gral als Spender für ewiges Leben, mhm. ne? Der das Blut Jesus Christus aufgefangen hat. Aber weiß man, ob der Gral ein Goldgefäß, ein edles Gefäß war, mit Diamanten besetzt? Oder war es wie bei Harrison Ford, Indiana Jones, ein Holzgefäß, sag ich mal? Das sind natürlich solche Geschichten, die natürlich dann auch im Rahmen von Heavy Metal super rüberkommen, finde ich. Mhm. Und das sind so die Sachen, die wir jetzt auf dem Album mehr oder weniger verbraten.
Drehen wir mal die Zeit so 12, 13 Monate zurück. Da hast du ja kürzlich mit Hellrider ein neues Album oder das erste Album veröffentlicht. Und danach kann ich mir vorstellen, dass du dich dann an die Arbeiten zu Symbol of Eternity herangewagt hast. Was war denn quasi zuerst da? Henne oder Ei? Erst die Idee, nochmal die Geschichte des Tempelritterordens nochmal anzugreifen? Oder gab es erst die Musik und du dachtest, okay, daraus könnte ich wirklich sehr, sehr gut irgendwie nochmal diese Thematik schnüren? Oder wie kamen denn Musik und dieser gedankliche Hintergrund denn zusammen?
Das Lustige ist, dass die Idee schon während der Arbeiten zu Fields of Blood gekommen ist. Aha. Ich habe dann irgendwann mal zu Axel gesagt, ach komm, wir machen jetzt gerade den dritten Teil. Weißt du was? Die Geschichte der Templer ist noch nicht auserzählt. Und er so, hey, geile Idee. Ja. Und damit war eigentlich die Idee geboren. Es könnte nur ein Schelm denken, dass als nächstes eine weitere Version von Excalibur kommt.
Das wäre auch meine Idee gewesen, aber die Frage wollte ich bewusst nicht stellen. Ich wollte mich überraschen lassen.
Nein, das Excalibur ist eigentlich die Story auserzählt. Ne? Mhm. Weil das ist ja eine gebundene Geschichte, sag ich mal, von König Artus und dem Schwert Excalibur und Merlin und Morgana Le Fay. Da gibt's nichts, was wir nicht abgearbeitet haben auf dem Album Excalibur. Was bei den Templern natürlich eine ganz andere Geschichte war. Mhm. Weil der Templerorden und alles, was drumherum war, ist weitaus komplexer, sag ich mal, auch von der Zeitspanne her. Und daher hat sich das angeboten, das nochmal aufzugreifen, ne? Ja, es hat einfach riesig Spaß gemacht, weil, wie gesagt, du siehst schon, dass ich auch immer alles, was wir machen, immer mit einem Zwinkern in den Augen sehe. Gott sei Dank sind wir ja jetzt nicht so wie unsere True Metal Brothers from the US, you know what I mean, yes. Wo ich ja natürlich den Sänger auch sehr, sehr schätze, muss ich sagen. Mhm. Aber wir können uns da schon so ein bisschen auch aus der... mit einem lachenden Auge auch selber betrachten halt. Ne? Und bei uns muss das halt alles auch mit Heavy Metal zusammenpassen. Ne? Weil im Endeffekt ist es ja so, dass wir Entertainment machen. Mhm. Ne? Und wir wollen die Leute unterhalten. Und ich habe ganz viele Filme zu den Templer-Geschichten gesehen, auch viele Dokus und auch nochmal so ein bisschen in der Gralsgeschichte rumgewühlt. Und daher ist das dann so gekommen, wie es jetzt ist. Eine locker flockige Reihe von unzusammenhängenden Geschichten über den Templerorden. So kann man es eigentlich am besten beschreiben.
Zumal man ja heute auch noch einen wesentlich einfacheren Zugang zu den Quellen hat als noch vor 25 Jahren.
Die Yvonne Thorhauer, die damalige Freundin von unserem ehemaligen Gitarristen, geiler Satz, oder? Die damalige Freundin von unserem ehemaligen Gitarristen Uwe Lullis hat einen ganz großen Anteil daran gehabt, weil sie ja perfekt Englisch sprach und weit bei den Texten sehr behilflich war. Und ich habe eigentlich so mehr oder weniger immer die Stories vorgegeben und sie hat dann das alles in Texte umgesetzt. Und das war, jetzt läuft es seitdem sie nicht mehr da ist, mache ich ja alles alleine mehr oder weniger. Es ist einfach Spaß. Mhm. Ja, und ich freue mich schon tierisch auf das nächste Gravedigger-Album. Wir werden wahrscheinlich wieder eine geile Story irgendwo ausgraben und ein geiles Konzept abliefern. Und ja, da wird man noch einiges von uns hören.
Also wird es kein, Anführungszeichen, normales Album wie Return of the Reaper und kein Excalibur 2, aber es wird ein Konzeptalbum.
Mit Sicherheit, ja. Diese normalen Alben, so wir singen über Gott und die Welt und wie geil Heavy Metal ist, das wird es in dem Rahmen von Gravedigger nicht mehr geben.
Mhm. Also reizen dich primär eher Konzeptalben, die wirklich eine entweder geschichtliche oder mystische Konzeptreihe erzählen, als diese losen Heavy Metal ist das geilste, was es gibt, Alben.
Ja, hier bei Metal zum Beispiel war ein geiles Album, sag ich mal, ne? Aber dahingehend, sag ich mal, haben wir da eigentlich auch schon alles auserzählt, sag ich mal, was diese Art von Texten angeht. Nee, das wird auf jeden Fall ein Konzeptalbum. Was, kann ich auf jeden Fall noch nicht sagen, weil wir im Moment oder ich auch gerade im Moment noch mit weitaus anderen Sachen beschäftigt bin. Mhm. Aber wenn das abgeschlossen ist, dann schätze ich mal Mitte nächsten Jahres werden wir auch anfangen, uns darüber Gedanken zu machen.
Zumal ja auch jetzt erstmal Symbol of Eternity ansteht. Das habe ich auch vorhin schon so ein bisschen fallen lassen. Wie ich finde, sehr hartes und düsteres Album. Kam das denn jetzt ausschließlich durch eventuell den neuen Sound, durch diesen etwas knackigeres Mastering? Oder gab es vielleicht noch andere Quellen, wo ihr gesagt habt, alles klar, wir wollen ein Jetzt-erst-recht-Album unseren Fans schenken?
Denn Jetzt-erst-recht-Album müssen wir ja nicht mehr machen. Na, wir müssen ja niemand, sag ich mal, draußen irgendwas beweisen. Mhm. Na, wir haben eigentlich alles gemacht in unserer Karriere. Wir können locker flockig drauf loskomponieren und das machen, worauf wir Lust haben. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann Zombie Dance 2 oder so. Aber ich sag mal so, das, was du jetzt hörst, ist eigentlich so das, was in meinem Kopf war. Na, so wie ich Gravedigger fühle. Mhm. Ja, so habe ich das gemixt und da hört man natürlich schon prinzipiell Einflüsse mit raus, aber auch ganz viel so Basiselemente vom Heavy Metal, sag ich mal, die mir zu eigen sind, ne? Mhm. Und das habe ich eigentlich versucht in eine gute Mixtur zu bringen und ja, es klingt sehr knackig, es klingt sehr aggressiv, es klingt anders, ich finde, es klingt frisch, es haut auf die Fresse.
Ja.
Ja, hat trotzdem diese großen Chöre, aber sie kommen anders rüber als in früheren Zeiten. Ne? Und alles fügt sich homogen zusammen. Wenn du ins Prinzipal gehst, dann hast du ja einen gewissen Zeitrahmen. Mhm. Ne? Das heißt, für eine Aufnahme, die du bezahlst, und für einen Mix, den du bezahlst. Das heißt, ich kann natürlich jetzt, wir fangen mit einem Mix an, wir beenden den Mix. Dann sage ich nach 2 Wochen, ich hätte es vielleicht doch lieber ein bisschen anders. Mhm. Ich will natürlich nicht zu Jörg gehen, sage ich mal, der da schon wieder in anderen Mixen beschäftigt ist und sagen, hey Jörg, tut mir leid, das ist es nicht. Mhm. Na, ich hätte ganz gerne einen anderen Mix. Dann sagt er, okay, kannst du haben. Warte mal, ich habe da in 2 Monaten Zeit und überweist mir dann nochmal 5.000 €. Ne? Mhm. So, in meinem Studio spielt das alles keine Rolle, weil alles, was hier steht, gehört mir. Es gehört nicht der Bank, sondern mir. Und ich kann mir die Zeit nehmen, daran zu arbeiten. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, arbeite ich so lange daran, bis es mir gefällt. Mhm. 2 Tage sind oder 3 Tage oder 1 Woche. Ne? Und ermöglicht eine ganz andere Arbeitsweise. Und ich habe viele Sachen ausprobiert, bei Bass-Sounds, bei Gitarren-Sounds, Drums. Und habe immer gedacht, so, ja, und habe so lange geschraubt daran, bis ich wirklich das Gefühl hatte, dass es wirklich so klingt, ja, dass es, ja, Gravedigger ist. Na, und der Vorteil war, ich habe auch hier die Gesänge aufgenommen bei mir im Studio. Jeder hat ganz viel Zeit gehabt für seine Sachen. Mhm. Wir haben dann einen Zeitrahmen angesetzt für Aufnahme und Mix fast von ja, 4-5 Monaten. Und im Principalo also hast du dann 1,5 Wochen für die Aufnahmen. Axel macht dann Zeug zu Hause, aber Schlagzeug und so. Mhm. Und hast dann halt 2-3 Wochen für den Mix. Ne? Und dann ist aber auch die Zeit ab, ne, wie eine Parkuhr.
Geht dann runter.
Geht die Zeit weg. So. Und bei mir habe ich dann einen Song gesungen, 3 Tage meine Stimme sich erholen lassen, mhm, wieder einen Song gesungen, 3 Tage pausiert, wieder einen Song gesungen. Und dann kannst du natürlich ganz anders produzieren. Ne? Das heißt, auch die Gesänge klingen super aggressiv, ja, super heavy, aber trotzdem auch mal total frisch, weil meine Stimme nie komplett abgenudelt war. Ne?
Speziell beim letzten Song ist mir das aufgefallen, The Last Crusade, dass jeder von euch, ob jetzt Schlagzeug, Bass, Axels Gitarre oder eben auch deine Stimme, wirklich diesen Freiraum bekommt, sich auch auszutoben und dass man eventuell auch noch spontan vielleicht die eine oder andere Idee hat, die man halt aus Zeitgründen nicht so ohne weiteres im Studio umsetzen kann. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber für mich klingt das Album so ein bisschen zweigeteilt. In der ersten Hälfte überwiegend Hau drauf. Da gibt's überwiegend diese, ich sag mal, Speed-Metal-Elemente, wirklich harsch und dieser Grave-Digger, diese Knurrigkeit, sag ich mal. Und nach dem Instrumental, auf das ich gleich noch gerne zu sprechen komme, kommen dann die Hymnen, kommen dann die Chöre, dieses Epische und dieses Anmutige. Siehst du das ähnlich?
Ja, es ist schon ein bisschen bewusst so gemacht und auch dahingehend so ein bisschen produziert. Ich meine, nehmen wir mal so Grace of God, sage ich so. Das ist so mein persönlicher Nightwish-Song. Ne? Axel fand den am Anfang total scheiße, aber ich hatte immer das große Ganze im Kopf. Ne? Ja. Und Markus hat dann dazu die Keyboards abgeliefert.
Ja.
Und ich habe immer wieder gesagt, Markus, ich brauche mehr Keyboards, mach noch was. Markus, wieder 3 Tage später, ich brauche noch mehr Keyboards, mach mal ein paar Bläser. Ne? Und hab dann einfach so an dieses Basic Metal Gitarrenriff darüber die fetten Keyboards aufgebaut, ne?
Ja.
Und die Geschichte ist eigentlich, die Temper liegen auf dem Schlachtfeld, ja, haben die Schlacht verloren, ja, liegen mehr oder weniger in so vegetieren vor sich hin, schwer verletzt, ne? Starren in den Himmel, der ist blau, ne? Und sehen einfach so in ihrer Vision den Himmel voller Schwerter, also Sky of Swords. So, ne? Mhm. Für sie haben sie die Schlacht gewonnen, obwohl sie verloren haben. Aber dadurch, dass sie halt diese Vision haben, ne? Und das ist das, was ich zum Beispiel in dem Song erzähle. Mhm. Und, daher hat er auch dieses Sky of Swords, da, 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 da. Ne?
Und, dieses Hymnische.
Ja, genau. Ne? Auch ein sehr, sehr untypischer Gravedigger-Song eigentlich. Aber ich finde, dass das alles Songs sind, die super in dieses Konzept reinpassen. Ne? Und alle Songs sind, die auch so miteinander verwoben sind, mehr oder weniger über dieses Konzept, aber trotzdem sehr eigenständig dastehen. Ne? Mhm. Und ich habe schon recht, die zweite Hälfte klingt ein bisschen anders wie die erste Hälfte. In der ersten Hälfte haben wir gesagt, da gibt es ja richtig Gummi. Ja. Und in der zweiten Hälfte, da wird das alles dann so ein bisschen andächtiger, sag ich mal. Ne?
Das ist ein schönes Wort, andächtiger. Also ich hätte jetzt, wie gesagt, anmutiger oder epischer gesagt, aber das trifft es eben nicht. Aber andächtiger ist passt wie die Faust aufs Auge. Was mir auch aufgefallen ist, normalerweise, wenn ich ein Album habe, dann repräsentiert das Titelstück eigentlich das komplette Album. Und das war jetzt beispielsweise bei Last Supper anders. Das war ja auch ein sehr offensives Album und der Titelsong war sehr getragen, sehr doomig und jetzt genauso wie auf eben Symbol of Eternity ein Stück mit diesem Doom-Charakter, mit sehr viel Groove und einem sehr, sehr coolen Akustik-Zwischenspiel. Das ist sehr gelungen und wie siehst du denn quasi die These, dass ein Titelstück auch das komplette Album in seinen Facetten repräsentiert?
Also das Titelstück, man muss dazu sagen, dass das Cover sehr früh fertig war. Ne? Die Idee war relativ schnell geboren und eigentlich sollte das ausführen der Gülja Havancak, der Ungar, der aber mittlerweile so angesagt ist, dass er keine Zeit mehr hat. Mhm. Und dann hat mir Lia hier von Mystic Prophecy den Uwe Jahrling empfohlen. Der sitzt in Illertissen hier in Baden-Württemberg. Und da habe ich dem meine Vision und meine Idee gesagt. Und dann hat er gesagt, ey, geil, ich mache das. Das finde ich total geil. Ich will auch mal wieder Heavy-Metal-Cover machen. Ja. Weil der immer so Buchcover macht und so. Mhm. Und dann sagt er, ich baue das mal in 3D. Was will der mit von mir in 3D? Und dann hat er angefangen. Dann hat er es wirklich Das, was du jetzt siehst hier als Cover, haben wir komplett in 3D gebaut. Okay. Du kannst das drehen, hinten, vorne, auf dem Kopf und so, ne? Und als das dann fertig war, hat er das in 2D gemalt.
Ja.
Wir werden irgendwann mal hingehen, die Fotos von diesem 3D-Modell auch veröffentlichen.
Ja.
Im Rahmen der Promo dann. Aber der Typ ist einfach unglaublich. Unglaublich netter Typ.
Ja.
Pickt deine Ideen auf und ich finde, ist mit Abstand, meiner Meinung nach, Abstand das beste Gravedigger-Cover aller Zeiten.
Dafür müsste ich einfach mal alle Gravedigger-Alben nebeneinander haben, aber ich muss sagen, wenn man dich nach nur nach 20 Gravedigger-Alben noch so überraschen kann in deinem Artwork, dann muss ein Künstler schon atemberaubende Arbeit machen. Insofern denke ich mal, dass das nicht seine letzte Gravedigger-Arbeit wird oder Hellrider-Arbeit beispielsweise.
Nee, auf keinen Fall. Und ich denke mal, es gibt nur ein vergleichbar geiles Cover, was ich ähnlich geil finde wie das. Das ist Return of the Reaper.
Mhm.
Die beiden Cover sind für mich komplett outstanding, obwohl ich das neue eigentlich noch einen kleinen Tacken besser finde, weil die Symbolik, die das ausstrahlt, ist einfach fantastisch. Also auch diese Details, die da drauf sind, oder das sieht man jetzt hier leider nicht im Mediabook, sag ich mal. Ne?
Mhm.
Aber auf der LP wird das so fett kommen, ne, dass das einfach nur geil ist, das Cover. Ja, und der Uwe, der arbeitet natürlich auch weiterhin für uns. Er hat ja das ganze Konzept, ich weiß nicht, ob du auch auf der Webseite schon mal gesehen hast, dieses Filmplakat,
ja,
wo er uns gemalt hat als Ritter. Und da hat er natürlich auch einen riesen Job gemacht, sag ich mal.
Ja.
Ne? Und cool. Er hat das Ganze ist halt extrem stimmig. Auch wir haben ja diese Box, wo dieses Filmplakat-Poster drin ist.
Ja.
Auch diese Flagge mit dem Schwert. Na, also das ist schon echt fett.
Ja, was ich auch sehr, sehr einfach, diese Idee, dass man jetzt nicht nur einfach ein Artwork hat und eben dann das lose Konzept, sondern dass man auch versucht, die Künstler so ein bisschen in dieses Konzept zu bringen, indem man sie eben zeichnerisch ankreidet, beziehungsweise dann auch in Szene setzt. Das finde ich persönlich auch sehr geschmackvoll. Es gibt dem Ganzen noch sehr einen authentischen Touch.
Auf jeden Fall. Soll sich jeder merken, Uwe Jarling, von dem wird man noch eine Menge hören. Er hat zumindest im Rahmen dieser Gravedigger-Arbeit dann auch das neue White Skull-Cover gemacht. Mhm. Hat schon das neue Cover, also das Cover für mein Solo-Projekt gemacht, was jetzt auch irgendwann nächstes Jahr erscheinen wird. Und wird für eine andere Band, die ich hier produziere, wird das Cover machen. Und wie gesagt, der Typ ist einfach Hammer.
So kann man sich natürlich dann auch die Stammkundschaft dann so ein bisschen zurechtpflücken. Sehr, sehr cool. Ich musste tatsächlich so ein bisschen in den alten Geschichtsbüchern kramen. Und zwar geht's um Saladin. Und wenn ich mich nicht irre und meine Quellen mich nicht getäuscht haben, dann war das ja der erste Sultan von Ägypten ab 1171. Und daher auch die orientalischen, für Gravedigger-Verhältnisse ein bisschen untypischen Klänge, so inmitten dieses Albums, das wie gesagt als sehr gute Grenze dient, eben zwischen dem ersten Teil, das so ein bisschen auf die Nüsse geht, und auf dem zweiten Teil, wo es ein bisschen andächtiger wird. Was hatte denn generell Saladin, so für meine Hintergründe, mit den Tempelorden zu tun und anschließend auch mit den Nächten von Jerusalem?
Gut, man sagt ja auch, dass er mehr oder weniger der Herrscher über Jerusalem war und natürlich auch die Templer vertreiben wollte.
Mhm.
Und daher sind halt die Schlachten um Jerusalem zwischen den Templern und Saladins Truppen gelaufen. Er hat ja auch diese Assassins ausgebildet, ne? Diese Selbstmordskommandos, die er da hatte, mehr oder weniger. Und dieses Intro, was wir gemacht haben, ist so als Hommage, sag ich mal, zu sehen. Mhm. Um das nochmal bildlich oder auch hörbar zu machen, dass die Tempel ja ganz viel im Orient auch halt mit Muslimen und so zu tun hatten, die sie ja mehr oder weniger da vertreiben wollten, weil oder sie christianisieren wollten, das natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Und daher haben wir eigentlich so dieses Stilmittel gewählt, da mal ein bisschen was Orientalisches reinzupacken, um halt auf diesen Song hinzuzuleiten, Knights of Jerusalem, wo halt die Templer in Jerusalem das Massaker an den Muslimen machen, ne, und dann von Saladin zurückgeschlagen werden. Ne? Also das ist so eigentlich so die Basis-Story dahinter. Ne?
Ich musste dann auch, als ich die beiden Songs gehört habe, immer wieder an diese Strophe von dem Titelsong Knights of the Cross denken, Fight to Defend Jerusalem. Das kam immer wieder hoch und was ich mir vielleicht auch vorstellen kann, Ihr habt ja 2010, wie gesagt, das komplette Tunes of War Album atemberaubend in Szene gesetzt. Gibt es eventuell die Möglichkeiten, nur ganz vage, dass man eventuell auch so ein Album wie Knights of the Cross mit vielleicht so ein paar neuen Symbol of Eternity Alben, Songs auch vielleicht mal in Szene setzt, auf eine größere Bühne, vielleicht auch zu einem Jubiläum?
Okay, welches Jubiläum schwebt dir denn da vor immer?
Also Knights of the Cross.
50-Jährige.
Knights of the Cross kam ja 98 raus, ne? Das heißt, wir wären dann nächstes Jahr beim 25-Jährigen.
Ich würde mal so sagen, Knights of the Cross ist ein geiles Album, aber auch da gibt es nicht so viele Songs, die ich finde, die so Live-Charakter haben, ne? Mhm. So This Hero of Our Times ist vielleicht ein ganz guter Albumtrack oder Fanatic Assassins. Mhm. Aber ich tue mir ein bisschen schwer damit, die live zu spielen, weil die schon manchmal schon so, ja, die haben schon einen sehr progressiven Touch. Symbol of Eternity ist da aus anderem Holz geschnitzt, so. Da kannst du eigentlich jeden Song wirklich live spielen. Wir haben ja über die Jahre auch uns angewohnt, die Songs, die aufs Album kommen, mhm, auf Live-Kompatibilität zu überprüfen. Geht das? Wird das funktionieren? Ja, und wir spielen ja jetzt schon einen Song, hast ja gehört, mehr oder weniger in Gelsenkirchen. Mhm. Hell is my Purgatory. Mhm. Und der wird eigentlich immer besser von Konzert zu Konzert. Ne?
Er wächst.
Ich habe ihn erste Mal gespielt da in Gelsenkirchen. Und da war er vielleicht noch ein bisschen rumpelig. Ne? Was ist ja immer so, wenn du neue Songs spielst oder so, die kommen natürlich nicht so wie ein Excalibur oder sowas, was er seit 30 Jahren spielt. Ne? Das genau, stimmt. Aber da denke ich mir, hat dieses Album weitaus mehr Potenzial als Knights of the Cross. Mhm.
Ja, ein Song, der ist mir auch aufgefallen, dass ja auch quasi so ein bisschen als ja nicht Schlusspunkt zählt, weil eigentlich zähle ich The Last Crusade so ein bisschen als Schlusspunkt dieses Albums. Nämlich auch wahrscheinlich ein Song, auf den du sehr häufig angesprochen wirst in Zukunft, ist Hellas Hellas.
Ja, Hellas Hellas ist ja eigentlich mehr oder weniger so ein Bonustrack. Die Geschichte dahinter ist, dass wir, dass ich und meine Frau 1994 auf einer Insel waren in Griechenland, auf Lefkada. Mhm. Das ist eine ionische Insel und da haben wir ein griechisches Pärchen kennengelernt, deutsch-griechisch. Mhm. Und die haben uns dann mitgenommen zu einem Konzert von Vassilis Papakonstantino. Mhm. Und ich war hin und weg, war eine geile Stimmung, warmes Wetter. Mhm. Viel Bier und viel Spaß. Und der hatte eine Zugabe, hat er Hellas Hellas gespielt. Ja. Und ich habe gesagt, boah, was für ein geiles Lied. Ja. Und von dem Moment an war eigentlich klar, wenn wir mal in Griechenland spielen, dann spielen wir diesen Song. Mhm. Muss dazu sagen, dass ich das bis dato auch immer nur phonetisch abgehört habe und auch so gesungen habe.
Ja.
Weil ich der griechischen Sprache nicht Herr bin, sag ich mal. Und ja, jetzt kam eigentlich die Chance, haben gesagt, wir haben ein griechisches Label, Aki Kosmidis, der ist so ein relativ wohlbekannter Grieche, der Besitzer. Und ich habe ihn dann gefragt, wie sieht es denn aus? Ich würde das total gerne mit Vassili Papakonstantino zusammen machen, den Song. Kannst du mir nicht den Kontakt herstellen? Und dann hat er mir den Kontakt hergestellt. Ich habe gefragt, Vassili, wie sieht's aus? Hast du Bock? Ja, klar, mache ich und so. Ne? Der ist ja auch schon 74. Mhm. Und ja, dann habe ich ihm unsere Demo-Aufnahmen geschickt, dann hat er drauf gesungen. Mhm. Ich habe hier mit Lia von Mystic Prophecy ja, der Schnellkurs in Griechisch absolviert. Ja. Ich habe das dann alles phonetisch immer nachgesprochen, was Lia mir gesagt hat, um da auch die Aussprache zu lernen. Ja. Aber sprechen ist halt nicht singen, ne? Und das dann muss ich natürlich alles noch in gesanglich hinbekommen. Also hat mich hier schon, der Boden ist schon, ich sag mal, so blutig in meinem Studio. Nein, Quatsch, aber es hat mich schon Blut und Wasser gekostet, das Ding da auf Band zu metern. Aber ich bin stolz drauf, es hat sehr gut geklappt, aber war schon sehr, sehr aufwendig.
Also quasi Fields of Blood bei dir zu Hause.
Auf jeden Fall. Hellas, Hellas Blood vielleicht.
Aber zumindest kannst du jetzt auf Griechisch eventuell Ouzo bestellen.
Das konnte ich auch schon vorher. Nur das, was wir da singen, sage ich mal, es hat natürlich mit griechischen Ouzo nichts zu tun, ne, mit einer Bestellung. Das war schon hart.
Aber für dich ist es eher eine Art Hommage an den Künstler als mehr ein Teil dieses Konzeptalbums.
Es ist ganz komplett freigestellt von dem Konzept. Mhm. Hat mit dem Konzept überhaupt nichts zu tun. Mhm. Sondern es ist einfach der Bonustrack, der mir seit langer Zeit im Kopf schwebte und ich einfach Bock hatte, das zu machen.
Mhm. Eine letzte Frage, wie gesagt, ich habe, oder beziehungsweise zu diesem Album jetzt, The Last Crusade ist ja, wie gesagt, so dieser eigentliche Schlusspunkt des Albums, das ein sehr, sehr abwechslungsreiches Stück auch darstellt, für mich auch sehr melodisch und sehr andächtig ist. Wie episch oder wie andächtig waren denn generell die Kreuzritter für dich? Oder welche Mystik steckt für dich dahinter?
Die Kreuzritter waren ja nicht wirklich andächtig, sag ich mal. Das waren ja schon ziemliche Rabauken, ja, die halt unter dem Deckmäntelchen des Christentums schon ziemliche Blutspur hinterlassen haben. Ne? Innerhalb ihres Ordens, sag ich mal, ne, da haben sie mit Sicherheit, klar, diese Christenheit, die sie hatten, verfolgt natürlich auch der Glaube an Gott. Aber man sagt ihnen ja auch nach, sag ich mal, dass sie halt unheilige Götter angebetet haben. Ne? Was da jetzt alles dran ist, ich glaube natürlich auch, dass der Papst irgendwann oder auch dem wurde die ganze Einheit einfach zu mächtig. Mhm. Ne? Die Templerorden gewannen ja immer mehr an Einfluss auch in bürgerliche Kreise und auch gerade in die reichen Schicht. Und das war natürlich dann dem König und dem Papst mehr oder weniger auch ein Dorn im Auge. Außerdem haben sie dann irgendwas gesucht, womit sie die halt in eine Pfanne hauen können. Mhm. Und wir haben dann gesagt, sie hätten unheilige Riten, die würden halt den Teufel anbeten in Form einer Katze oder eines, einer, wie bei uns im Video, halt einer wunderschönen Frau mit Teufelshörnchen. Und haben dann ja mehr oder weniger so eine Inquisition gegen die Templer geleitet, ne? Das bis zur Auslöschung des Templerordens. Die waren ja dann ihres Lebens nicht mehr sicher. Ja, das ist alles so, wo ich es auch sage, das ist so symbolisch für mich dann The Last Crusade. Mhm. Und The Last Crusade steht auch symbolisch für den letzten Song, den wir über die Templer gemacht haben. Mhm. Also da wird es jetzt keinen weiteren Aufguss geben. Mhm. Mit jeder sagen, es ist schon Schottland, das hat auch schon 50.000 Mal gesagt, ne? Immer wenn es nicht läuft, holt sie irgendwie so ein Ding raus, ne? Aber nein, natürlich, wir mussten uns ja nach Viel zu Blatt nichts beweisen oder nach den anderen Alben, die sind ja gut gelaufen und wie gesagt, wir machen das, was uns Spaß macht und wir hatten jetzt Bock auf die Templer, aber die Geschichte ist jetzt für uns auch mehr oder weniger auserzählt, ne? Und da nächstes Mal wird es halt was ganz Neues geben, ne?
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und jetzt sitzen wir beide uns quasi gegenüber und du kannst meiner Frage nicht ausweichen, denn ich habe mir 2003 im Urlaub, habe ich mir als schöne quasi Kompaktversion die Mittelalter-Trilogie geholt von Excalibur, Tunes of War und Knights of the Cross. Und ihr habt mit The Battle of Bannockburn einen der besten Gravedigger-Songs überhaupt entstehen lassen. Das ist von vorn bis hinten, gibt es mir immer noch die absolute Gänsehaut und Wahnsinn. Und ihr habt das ja auch ein ums andere Mal sogar live gespielt. Generell sind alle drei Alben in sich eine sehr, sehr runde Sache. Und die höre ich heute immer noch sehr, sehr gerne, so wie auch andere Gravedigger-Fans. Nur eine Sache habe ich mich immer gefragt. Warum steht The Battle of Bannockburn am Ende von Knights of the Cross und nicht am Ende von Tunes of War?
Weil wir bei Tunes of War den Song noch nicht hatten. Und die Geschichte ist ja auch eine andere. Dass man sagt ja, dass in der Schlacht von Bannockburn die Templer den Schotten zu Hilfe geeilt sind, mehr oder weniger. Das ist ja die Basisgeschichte da hinten. Und die haben wir halt irgendwann mal rausgekramt im Rahmen des Knights of the Cross Albums.
Ne? Ja.
Da war ja auch Tommy schon gar nicht mehr dabei, der war ja bei Tunes of War mehr oder weniger verantwortlich für das Konzept, als Geschichtslehrer und Englischlehrer hat er ja auch einen riesen Job gemacht da. Aber dann hatten wir Tommy nicht mehr nach der Tunes of War und haben dann andere Wege beschritten und dann haben wir halt diese Geschichte gefunden über Bannockburn und die Templer und deshalb haben wir das dann nochmal da mit einfließen lassen.
Also so ein fließender Übergang quasi.
Ich habe immer ganz gerne auch, sag ich mal, so das ein oder andere Zitat von so übergreifend von Album zu Album. Ne?
Ja, So Easter Eggs, wie man so heutzutage
ja,
nennt.
Ja, genau so. Und das packe ich einfach so versteckt da irgendwo rein. Ne?
Aber jetzt ist diese Frage nach so vielen Jahren endlich beantwortet. Nach 19 Jahren tatsächlich.
Genau, ja. Du hättest sie mir schon früher stellen können.
Ja, ich weiß. Aber dann haben wir über andere Alben gesprochen und dann war dieses Battle of Bannock Burn Thema dann doch eher zweitrangig. Eine kurze Sache noch. Und zwar letztes Jahr, wie gesagt, The Devil is a Gambler von Hellrider. Und ich glaube, ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass du mal vielleicht auch im Zuge der ganzen Corona-Situation gesagt hast, dass wenn es so weiterläuft, man sagen kann, alles klar, erst ein Hellrider-Album, dann Gravedigger, dann Hellrider, dann Gravedigger, so im Wechsel. Also kann man sich, ich will nicht, dass du dich zu weit aus dem Fenster lehnst, aber kann man sagen, dass nächstes Jahr dann ein neues Hellrider-Album entsteht?
Nee, nächstes Jahr kommt definitiv ein Chris Boltner Solo-Album.
Ei, kannst du schon etwas darüber erzählen oder ist das noch?
Kann ich dir was darüber erzählen, werde natürlich jetzt keine Namen nennen, hat auch nichts mit Axel Ritz zu tun. Aha. Sondern das sind ganz, ganz andere Musiker, aha, mit denen ich das mache. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es anders klingen wird als Gravedigger,
aha,
anders klingen wird als Hellrider. Natürlich hört man immer, wenn ich singe, dass es natürlich Gravedigger ist. Ne?
Ist halt eine markante Stimme.
Genau. Aber man kann sich auf ein Album freuen, sag ich mal, was eigentlich klingen wird wie Gravedigger meets Metal Church.
Oh. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und wir haben auch vorhin noch mal ganz kurz über das Rock Hard Festival gesprochen, ganz offen gesprochen. Wie war es denn für dich, nach so langer Zeit mal wieder auf der Bühne zu stehen, auf heiligen Brettern und jetzt vielleicht auch im Zuge der Nights and Rides Tour, die jetzt Anfang 2023 mit Mystic Prophecy ansteht. Auch ganz liebe Grüße da an Lia an dieser Stelle. Wir haben ihn ja schon häufiger genannt. Wie fühlt es sich an, nach so einer langen Durststrecke im Anführungszeichen auch wieder auf der Bühne zu stehen?
Ja, ist absolut fantastisch. Wir haben jetzt schon irgendwie 10-12 Shows gemacht dieses Jahr. Es macht einfach riesig Spaß. Das ist ja, wofür wir eigentlich Musik machen, halt mhm, auf der Bühne zu stehen und nicht nur im Studio unsere Ergüsse auf Band zu pressen. Es macht einfach riesig Spaß und ja, wir würden das natürlich gerne weiter wiederholen. Leider schwebt über allem halt immer noch das Schwert, Damoklesschwert Corona. Mhm. Wenn man jetzt wieder sieht, mit Markus, dass ihn erwischt hat. Ich sag mal, es wird ganz, ganz schwierig werden, das kontinuierlich beizubehalten. Mhm. Man hört ja auch auf Festivals, wie viele Leute sich da anstecken. Ist ja nicht nur, sag ich mal, oder auch bei Hallenkonzerten. Also ich habe schon mittlerweile so viele Leute getroffen, die auf Konzerten waren und anschließend Corona hatten.
Mhm.
Die Situation wird nicht einfacher und wir hoffen sehr, 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 dass unsere Tour stattfinden kann.
Mhm.
Aber ob das mit den Touren kontinuierlich weiterlaufen kann, da bin ich mal gespannt.
Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Es gibt nämlich noch einige Songs, die ich auf jeden Fall live hören würde. Und davon stammen so die ein oder anderen auch von Symbol of Eternity.
Sehr schön.
Wir haben jetzt so viel über Konzeptalben gesprochen, kurz und knackig. Was ist denn dein liebstes Konzeptalbum, außer die von Gravedigger?
Operation Mindcrime.
Da schließt sich wieder der Kreis. Auf dem Rock Hard Festival habe ich mir ein Shirt von Queenstrikes Operation Mindcrime geholt.
Okay.
So lange gesucht. Wenn es jetzt natürlich ausgerechnet auch zu eurer Show oder während eurer Show war, war es nicht. Ich habe mir euch natürlich angeguckt, aber es müsste auf jeden Fall an dem Samstag gewesen sein,
okay,
wo ihr auch gespielt habt. Ja, meins ist The Crimson Idol tatsächlich von Wasp. Und ja, treue Hörer, die kennen unsere aller letzte Frage. Lieber Chris, was ist denn so dein aktueller Ohrwurm? Was ist dein aktueller Lieblingssong?
Von Johnny Cash Hurt.
Oh, ein sehr, sehr schöner Song. Klasse. Dadurch, dass heute, wir haben den 13. Juli mit Ronnie Munro, der neue Vicious Rumors-Sänger, angekündigt wurde, der ja auch bei Metal Church gesungen hat, ist es bei mir Mirror of Lies von Metal Church.
Okay, coole Sache. Ja, Ronny kenne ich ganz gut. Also er hat eine harte Zeit hinter sich, weil seine geliebte Frau an Krebs gestorben ist vor ein paar Jahren.
Ja.
Er hat sie ja begleitet, ganz eng und so. Wir haben sie kennengelernt, als wir ihn nur zweimal kennengelernt in den USA. Sehr, sehr sympathischer Typ, auch die Frau, ganz, ganz klasse.
Ja.
Und freue mich, dass er wieder was macht.
Ja.
Na, und ja, ich hätte eventuell erwartet, dass er wieder zurück zu Metal Church geht, aber naja, gut.
Aber für mich passt auch Ronnie Munro wie die Faust aufs Auge zu Vicious Rumors. Das ja. ist eine sehr markante Stimme. Mir haben auch die Alben mit ihm sehr gut gefallen, unter Banner Metal Church oder auch Trans-Siberian Orchestra. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. In erster Linie freue ich mich natürlich dann auf die Veröffentlichung von Symbol of Eternity, 26.8. Rock of Angels Records und natürlich dann auch auf den ein oder anderen Gig auf der Nights and Rides Tour zusammen mit Mystic Prophecy. Mein lieber Chris, das war's. Vielen lieben herzlichen Dank. Es hat mich unheimlich gefreut, dass du quasi, ich hätte jetzt beinahe gesagt, deine Podcast-Jungfräulichkeit verloren hast, aber dass du quasi deine erste Podcast-Erfahrung mit mir hattest. Ja. Dir ein ganz großes Dankeschön. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es hat, ja, es war toll. Vielen lieben Dank. Und ja, ihr da draußen, wir, also Chris und ich, wir wünschen euch noch alles Gute und bleibt auf jeden Fall gesund.
Auf jeden Fall, Leute, seid immer vorsichtig, Maske tragen, Rock'n'Roll, Heavy Metal und bis bald und genießt Symbol of Eternity.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Alles Gute und bis bald. Ciao.
Ciao, Marcel.